Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für heute steht im Markus-Evangelium, nicht im Johannes-Evangelium, wie wir es die ganzen letzten Tage hatten und nächstes Wochenende auch haben. Warum, weiß ich nicht. Aber vielleicht liegt es daran, dass Markus-Evangelium eigentlich mit das Älteste ist und das Grundlegendste. Und wir haben heute ein besonderes Datum. Markus 16, die Versen 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen: Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten? Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Keiner hatte vor 2000 Jahren irgendwie an die Bedeutung von Sonntag gedacht. Bei den Juden war Samstag, der Sabbat, ein wichtiger Tag. Und nun sitzen wir hier Sonntag zusammen, feiern Gottesdienst. Und das von Woche für Woche. Unser ganzer Rhythmus darauf ausgelegt. Denn nach dem Jahre 0 so in etwa, sagen wir so 300 Jahre später, nämlich 321, hat dann ein römischer Kaiser, Konstantin genau genommen, diesen Sonntag als Ruhetag bestimmt. Und nun ticken unsere ganzen Kalender danach. Irgendetwas muss vor 2000 Jahren passiert sein, dass die Leute sich entschieden haben, Sonntag ist ein wichtiger Tag. Und alles begann genau mit diesem Bericht hier. Hier heißt es, sehr früh am nächsten Morgen, nämlich vom Sabbat, nämlich den ersten Tag der Woche, den Sonntag, machten sie sich auf. Es begann alles mit diesen Frauen. Frauen, die zu einem Grab gegangen sind. Das hat die Welt schon oft gesehen. Und das wird die Welt noch oft sehen. Die zu einem ganz gewöhnlichen Grab gegangen sind und einen Toten salben wollten. Dieses Ereignis, was sich dann ereignet hat, ist von so großer Bedeutung, dass wir jetzt immer noch daran denken, wenn wir den ersten Tag in der Woche, nämlich den Sonntag, feiern und sich alles danach ausrichtet. Wir gucken uns diesen Text an und ich hoffe, dass wir was mitnehmen können, nämlich einmal für den Kopf. Zuerst für die Leute, die sagen: Ostern, was hat das mit dem Kopf zu tun? Ostern habe ich mich schon immer schwer getan. Ostern, das kann man noch nicht denken. Dann für das Herz. Und dann noch was für den Willen oder beziehungsweise die Tat, ne, für die tatkräftigen Leute. Kopf, Herz und Wille. Zuerst für den Kopf. Für manche ist Ostern nur ein Symbol. Und ich höre es immer wieder auch unter Christen. Ostern, das steht für Hoffnung, irgendwie für neues Leben. Ja, auch nach dem Winter kommt der Frühling. Und nach schweren Zeiten kommen gute Zeiten. Und dann wird Ostern so ausgelegt. Das Johannesevangelium, das wir nicht betrachten, aber das wir in den letzten Tagen betrachten haben, will uns immer wieder zeigen: Nein, Es ist wirklich geschehen und auch hier dieser Text. Und Johannes versucht es, indem er es immer wieder aufzeigt, hey, das war doch schon alles geschrieben. Es war doch immer geschrieben, es ist wirklich geschehen. Darauf zielt alles hinaus. Nun, uns kann das nicht mehr ganz so packen. Jedenfalls bei mir ist es so. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Jude. Und mich fasziniert das nicht immer so stark, wenn die ganzen Verheißungen in Erfüllung gehen. Und wenn ich mit Leuten rede, um mich herum, ganz normale wie Sie und ich, dann stelle ich fest, die warten nicht die ganze Zeit darauf, dass das Besonderes passiert. Sondern für die, wenn man mit Ostern kommt, ist die Frage, ja, das kann ich doch nicht glauben. Auferstehung? So ein Quatsch, habe ich noch nie gesehen. Nun, drei Gedanken aus dem Markus-Evangelium, jetzt sind wir wieder bei Markus, der nicht mit der Schrift argumentiert. Markus, drei Gedanken mal zum Nachdenken, zum Hinterherdenken. Es gibt noch viel mehr. Keine Beweise für die Auferstehung, nein, aber es gibt viel mehr Gedankenanstöße, dass Auferstehung, die Auferstehung von Jesus Christus, nicht dumm ist. Und die Leute, die daran denken, nicht blöde sind, sondern man darf gut und gerne denken als Christ. Und gerade bei der Auferstehung. Drei Gedanken. Als erstes fällt uns auf, dass es Frauen sind, die zum Grab gehen. Haben Sie vielleicht schon öfters gehört, dass darauf hingewiesen wird, das ist spektakulär. Nicht, dass Frauen hingegangen sind, sondern dass darüber geschrieben wird. Denn das macht gerade mal gar nichts. Das ist so ähnlich wie bei uns könnte man, ich habe überlegt, und so, wer ein vierjähriges Kind kommt und uns was erzählt. Da ist was Großes passiert. Da war ein Mann tot und hat gelebt. Schon klar, Kleiner. Du malst dir viel aus. Und ich erlebe das immer mal. Ich darf gerade in einem Haushalt leben, wo auch kleinere Kinder sind. Und manchmal verschwimmen die Erzählungen von Wirklichkeit und Fantasie. Und das ist aber für die Kinder real irgendwie. Und man denkt so, okay. Nun, bei Frauen verschwimmt das nicht so, aber so ähnlich haben die Leute damals das gehört. Ne, die haben gesagt, die Stimme einer Frau, die zählt nicht so viel. Juristisch schon gar nicht. Und wenn hier irgendwer was beweisen will, dann schreibt doch nicht hin, da sind zwei Frauen zum Grab gegangen und haben dann gesehen, das Grab ist leer. Damit kannst du nicht punkten. Es macht nicht Sinn, wenn diese Texte aufgeschrieben worden sind, um Leute in der Gegenwart der damaligen Zeit zu überzeugen. Wenn jemand das schreibt, dann macht es nur Sinn, wenn er einfach das schreibt, was er gehört hat, vielleicht auch erlebt hat, wenn er mit den Frauen gesprochen hat, niedergeschrieben hat. Erster Gedankenanstoß. Spannender wird es, wenn wir uns die Reaktion der Frauen angucken und auch der ersten Jünger. Matthäus schreibt wiederum darum, dass selbst die Jünger, also die nächsten Freunde von Jesus, wo sie ihn gesehen hatten, selbst bei der Himmelfahrt, das kommt ja noch, sie haben ihn vor sich und da heißt es, und sie standen da, einige aber zweifelten. Und hier die Frauen, die erste Reaktion, nicht großer Osterjubel und der Herr ist auferstanden, wir haben es gewusst. Sondern Furcht, Entsetzen. Sie gehen nach Hause, schweigen. Es wird nichts darüber erzählt. Keiner hat damit gerechnet, obwohl Jesus darüber geredet haben muss. Und doch, es ist so abstrus und fern von jeglicher Vorstellung, dass keiner von denen damit gerechnet hat. Das können Sie schon merken. Manchmal wird ja überlegt, ob die Freunde von Jesus ihn da nicht rausgeschleppt haben. Das lag denen gar nicht so nahe. Es gibt noch andere Argumente dagegen, warum sie es wahrscheinlich nicht gemacht haben. Da können wir uns nochmal drüber unterhalten, im Ruhigen. Aber bei Markus lesen wir gerade diese Reaktion der Jünger. Die erste ist Zweifel und nicht großer Osterjubel. Und nicht, dann ziehen wir das alleine durch. Oder ja, darauf soll es auch alles hinauslaufen, auf Auferstehung. Dann setzen wir das selber um. Nein, laut dem Bericht ist das gar nicht naheliegend. Übrigens, erst später. Später machen sie den Mund auf. Das ist auch interessant. Kommen wir noch dazu. Und dann noch ein dritter Hinweis für die Denker. Sie suchen die Grabstätte auf. Klar, das war ihr Herr, ihr Meister, ihr Freund. Maria Magdalena, das war für sie ihr großes Wunder, dieser Jesus, ihr Befreier. Und jetzt gehen sie zu diesem Grab und es ist leer. Später sind sie ja nicht mehr hingegangen. Wissen Sie das? Haben Sie ja jemals darüber nachgedacht, warum das eigentlich so schwierig ist, das Grab Jesu wiederzufinden? Sie können immer nach Jerusalem fahren. Ich war noch nicht da, aber ich kenne Leute, die waren schon da. Und es gibt eine Grabeskirche, ja. Aber man ist sich sehr einig darüber, dass niemand genau weiß, wo das Grab von Jesus ist. Warum? Wenn das so ein bedeutend großer Mann war, dann muss man doch wissen, wo der liegt. Wie machen wir das denn bei berühmten Persönlichkeiten? Wir bauen ein Mahnmal hin. Wir besuchen das Grab. Wir wissen, wo die Leute liegen. Wir pilgern dahin. Die Nachfolger gehen dahin. Wenn ein Kind von uns verstirbt, dann tasten wir das Zimmer von diesem Kind nicht mehr an. Es gibt Leute, die haben das jahrelang, jahrzehntelang unberührt. Davor ist es egal, spielt keine Rolle. Wenn das Kind lebt, man kann es dann machen, was es will, es ist alles durcheinander, ist okay. Aber dann wird es auf einmal zum Heiligtum, es darf nicht mehr angefasst werden. Man weiß ganz genau, das dient der Erinnerung. Und genau das geschieht mit dem Grab von Jesus nicht. Keiner weiß, wo es liegt. Warum? Die Nachfolger hatten überhaupt kein Interesse daran, das zu wissen. Und es gibt nur eine Erklärung dafür. Sie haben ihn da nicht gesucht. Die waren überzeugt, er lebt. Da muss was passiert sein. Es muss was Gravierendes geschehen sein an diesem Tag. Es gibt noch viele Indizien dafür, wie gesagt, keine Beweise, aber das nur für die Denker unter uns. 3 Punkte. Nun für das Herz. Fürs Herz ist das, was dieser Engel da, dieser Bote, dieser Mann im weißen Gewand sagt. Als erstes sagt er, Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Das sind Worte, die zum ersten Mal und bisher auch zum letzten Mal vielleicht so in der Weltgeschichte gesprochen worden sind. Und sie stellen die Gesetzmäßigkeit dieser Welt auf den Kopf. Wissen Sie, unser Weltbild funktioniert nur mit Tod. Haben Sie mal versucht, ein Leben ohne Tod zu denken? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Unser aufgeklärtes darwinistische Weltbild funktioniert sogar so, dass durch Evolution das nur funktionieren kann, wenn gestorben wird. Und auf einmal heißt es, da ist einer, der ist wieder auferstanden. Und er lebt und er lebt und er lebt. Ich dachte, wie kann ich Ihnen das zeigen? Ich hätte mich gefreut, wenn hier die junge Dame, die eben noch hier vorne saß, da war, weil wir haben neulich über Physik geredet und jetzt könnte ich ihr zeigen, was Physik ist. Ein Osterei. Und ich wollte das schon immer mal machen. Ein Osterei. Was meinen Sie, was passiert, wenn ich das hier so hochwerfe? Also es wird wahrscheinlich davon schweben und sich irgendwo ein freies Fenster suchen. Nein, wir rechnen sehr fest damit, dass es runterfällt. Weil es gibt eine Gesetzmäßigkeit, Physik, das Gesetz der Schwerkraft. Alles wird angezogen vom Erdmittelpunkt, weil es Masse hat. Und dann geht es da unten kaputt. Nicht alles. Also dieses Ei wahrscheinlich, vermutlich. Und wir können das gerne mal ausprobieren. Ja. Tatsache. Wissen Sie, das ist das, was jahrhundertelang, jahrtausendlang geschehen ist und immer noch bisher geschehen ist. Und jetzt kommt diese Botschaft, er ist auferstanden. Diese Gesetzmäßigkeit von Tod, die vielleicht noch stärker ist, eine transzendale, eine überirdische Gesetzmäßigkeit irgendwie, was komisch ist, noch anders als die Schwerkraft, aber die bis jetzt jedem unterlegen hat, wird durchbrochen. Es ist, als ob das Ei auf einmal anfangen würde zu schweben. Und wir können es nicht verstehen, warum. Aber das ist die Botschaft von Ostern. Die Gesetzmäßigkeit von Tod ist durchbrochen und gilt nicht mehr. Für diesen Jesus gilt sie nicht mehr. Das ist nicht wie jemand, der vom Toten auferweckt worden ist und irgendwann wieder stirbt. Er lebt und lebt und lebt in aller Ewigkeit. Der Tod kann ihm nichts mehr anhaben. Und damit ist dieser Jesus die wichtigste Person, die es gibt auf dieser ganzen Welt. Einzigartig, von großer Bedeutung. Verstehen Sie, weil der Tod die stärkste Gesetzmäßigkeit ist, der wir unterlegen. Und jetzt kommt er daher und sagt, ich lebe. Und die Auferstehungsbotschaft von Ostern ist, er lebt. Und dann sagt er weiter, was sucht ihr denn hier? Sucht nicht die Lebendigen bei den Toten. Er ist woanders. Das ist die Botschaft für uns Christen, für seine Kirche. Wie oft suchen wir in alten Schriften, in der Erzählung und wir lesen über ihn, was für eine faszinierende Person er war oder was für ein großes Vorbild. Die Botschaft von Ostern ist, die Gesetzmäßigkeit ist durchbrochen. Er lebt. Nicht nur wer er war, lesen wir, sondern wer er ist. Alles, was Sie je über Jesus in diesen Evangelien lesen können und hören, das ist genau der, der hier ist, unter uns. Er ist da. Und ist genau derselbe. Sein selber Charakter. Dieselbe Art. Die letzten 2000 Jahre hat sich da nichts dran geändert. Er lebt. Und er ist Haupt und Herr dieser Kirche. Wir sind keine Kirche, die irgendwie einem großen Vorbild hinterherläuft. Er selbst wirkt Glauben, Kirche. Er selbst ist am Handeln in uns und um uns herum. Das ist die Botschaft von Ostern. Kirche und Gemeinde ist kein Werk von Menschen, die sich zusammentun und sagen, ja, wir unterschreiben dieselben Überzeugungen. Das ist etwas, was der lebendige Herr wirkt. Und vielleicht noch ein persönliches für das Herz. Wenn das stimmt, dann gibt es keine zu festgefahrenen Situationen. Und ja, es stimmt. Wenn der Tod besiegt ist, vor was sollen wir denn Angst haben? Vor Krankheit? Vor Tod? Was ist mit festgefahrenen Situationen, Beziehungen auf Arbeitswelt oder was auch immer? All die Sackgassen in unserem Leben. Er hat die größte und festeste Sackgasse, den Tod, irgendwie durchfahren. Das, was für uns wie eine große Einbahnstraße aussieht, da ist einfach durchgeprescht. Und er lebt. Er lebt, er lebt. Das heißt, wir brauchen keine Angst vor dem Tod haben. Und die Gräber verlieren ihre Hoffnungslosigkeit und die Krankheiten auch ihre Besonderheiten und ihre Beängstigung. Das stimmt, es ist immer noch schwer. Aber die Frage ist, auf was wir schauen? Auf diese alte Gesetzmäßigkeit, wo alles Richtung Tod geht, Verzweiflung, Ende? Oder wir sagen, nein, ich will glauben und will auf den schauen und auf dich schauen, der lebt. Bring diese neue Gesetzmäßigkeit in mein Leben. Ich will auf dich schauen. Und wissen Sie, das haben die ersten Christen gemacht. Und sie sind gegangen, sind gelaufen, haben erzählt davon. Und viele sind gestorben. Sie hatten nicht dadurch ein einfaches Leben. Aber es war, als ob der Tod die Macht über sie verloren hätte. Er konnte sie nicht mehr beängstigen, nicht mehr festhalten, nicht mehr fesseln. Weil dieser Jesus in ihnen war. Das hilft loszulassen. Über die Kontrolle über das eigene Leben, vielleicht auch andere Leute loszulassen. Es kann uns trösten in den schwierigsten Situationen. Er lebt. Er lebt. Er ist auferstanden. Und ein letztes, für den Willen, für die Tat. Interessant, was dieser Bote sagt. Er sagt nämlich, sucht ihn nicht hier. Und er sagt ihm, wo sie ihn suchen sollen. Nämlich in Galiläa. Da hat er davon geredet. Da werdet ihr mir begegnen. Jesus lebt. Und das heißt, und das ist das Wunderbare, es gibt die Chance, ihm zu begegnen. Denn jeder, der lebt, mit dem können wir Beziehungen eingehen. Das ist das Wunderbare. Er ist hier und wir können Beziehungen mit ihm eingehen. Jeder, der hier sitzt und vielleicht gerade bei dem es nur immer wieder verkopft ist, dem will heute zugesagt werden, Jesus lebt. Vielleicht kennen Sie Jesus noch gar nicht. Er lebt. Man kann ihm begegnen. Und es ist an uns. Und die Aufforderung an uns, vor wem beugen wir denn unsere Knie? Sind es die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt? Mich hat das vor ein paar Wochen wieder neu getroffen. Ich bin Pfarrer. Da war ich noch nicht Pfarrer, ich gebe es zu. Da war ich noch Vikar. Aber ich beschäftige mich andauernd mit diesen Fragen und lese immer wieder darüber. Und es war, als ob es mich getroffen hat. Es ist immer in deinem Kopf. Aber wenn du in deinem Alltag gehst, dann denkst du in den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Und auf einmal stand er da, also das heißt, das war wie in meinem Herzen. Und war, glaubst du wirklich, dass ich lebe? Dann bin ich der Größte. Und dann bitte, es ist nur wichtig, dass du dich vor mir verneigst. Aber nicht vor Menschen. Und nicht vor Umständen. und nicht vor deinen Ängsten. Verneige dich vor mir und du wirst sehen, wie du aufrecht gehen kannst in den widrigsten Momenten. Die einzigen, die du fürchten, ehren musst, bin ich. Und du darfst es tun. Ich bin der Stärkste. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin Herr, nicht weil ich Herr sein will über dich, sondern weil ich gesiegt habe. Und das Zweite, was er sagt, was ich faszinierend finde an dem Engel, er sagt nicht nur, da könnt ihr ihm begegnen, sondern überhaupt, dass es jemanden gibt, der sagt, ihr könnt ihm begegnen. Er lebt. Offensichtlich gibt es seit Anfang von Ostern Zeugen, die davon reden. Zuerst sind es Engel und irgendwann fangen die Jünger selber an, von zu reden. Leute, Ostern heißt Mund auf. Mund auf. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Das ist die beste Botschaft, die diese Welt je hören kann und je hören wird. Der Tod ist besiegt und er hat seine Macht verloren. Dieser Herr, dieser Jesus ist Gott. Er ist über allen. Und wir sind auch so oft wie die Frauen am Anfang. Wir hören immer wieder Verkündigungen von Sonntag auf Sonntag. Eine gute Botschaft. Und dann gehen wir fröhlich nach Hause und verschließen das in unser kleines Herzchenkämmerchen. Und dann gehen wir in den Alltag und laufen im Rad der Zeit ganz normal. Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Und wir stecken die Botschaft in ein neues Grab. Wir beerdigen sie, wir begraben sie. Tief in unserem Innern. Weil wir Angst davor haben, weil wir uns schämen, weil wir denken, das ist doch nicht logisch. Das kann man doch wissenschaftlich nicht mehr ergreifen. Oder ich will niemandem zu nahe treten. Ja, jeder hat da seine eigene Überzeugung. Entschuldigung, wenn Jesus lebt und auferstanden ist, was kann es denn Besseres geben? Ja, ich will dem niemanden zu nahe treten, auf die Nase binden. Ja, was sind denn wir für welche? Wo ich dann manchmal denke, also ich rede auch von mir, ne? Warum denn so furchtsam? Das ist die beste Botschaft der Welt. Und sie muss raus. Und diese Welt muss sie hören. Noch bevor sie hört, was wir gestern für einen Film geguckt haben. Oder ein Spiel gespielt haben. Oder was für Probleme wir haben. Oder wie schwer es ist auf Arbeit. Das ist mein Typ so. Boah, ich habe so viel zu tun. Aber das interessiert doch nicht die Bohne. Also es ist schon wichtig. Aber es ist nicht so wichtig wie, der Herr ist auferstanden. Er lebt. Das ist die Botschaft, die Leute hören müssen und hören wollen. Irgendwo. Weil sie sich danach sehnen. Ich hatte 2 Beerdigungen diese Woche und wir sind da im Angesicht des Todes und ich habe das Gefühl, jeder sehnt sich danach zu hören, lebe, lebe, du darfst leben. Und jeder denkt, nein, da geht's hin, da geht's hin. Und jetzt kommt aber einer und sagt, Schluss damit, die Gesetzmäßigkeit des Todes ist durchbrochen, ich lebe. Und ihr sollt auch leben, wer mit mir Gemeinschaft hat, der darf eine neue Gesetzmäßigkeit erfahren. Der Tod hat nicht das letzte Wort über ihn. Hören wir auf, über belanglose Sachen zu reden, auch ab und zu. Und reden untereinander und vor allen Dingen mit den Leuten, die noch nie davon gehört haben, über Jesus, den Auferstandenen. Ob sie uns auslachen oder nicht, ist doch auch egal. Und deswegen, heute zu Ostern, besonders und überhaupt, lasst uns reden und nicht schweigen. Der Herr ist auferstanden. Halleluja.